SWR 2 Leben.
Alles begann an einem Freitag im August. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Damals war ich noch Sozialarbeiterin. Ich hatte Feierabend. Auf dem Weg nach Hause lief ich in einen Supermarkt, um einzukaufen. Meinen Kindern hatte ich gesagt, ich wäre gegen 6:30 zu Hause. Es war 6. Von 4 Kassen war eine besetzt. Ungeduldig schob ich meinen vollen Einkaufswagen Zentimeter für Zentimeter in der Schlange vorwärts. Als ich endlich dran war und mein Portemonnaie aus dem Rucksack nehmen wollte, konnte ich es nicht finden. Wie wild durchwühlte ich den Rucksack. War es mir gestohlen worden? Hatte ich es irgendwo liegen lassen? Die Leute schimpften. Ich schämte mich. Ich wühlte hektischer. Die Kassiererin, eine junge türkische Frau, sagte: »Suchen Sie in Ruhe.« In Ruhe. Dann bat sie ihre Kollegin, die zweite Kasse aufzumachen. Ich wäre vor Scham am liebsten im Boden versunken. Die Leute hinter mir wechselten an die Nachbarkasse. Nun stand ich allein vor dieser Frau, die im Gegensatz zu mir nicht im Mindesten nervös war. Sie saß da und wartete. Und während ich in die Tiefen meines Rucksacks kroch, sagte sie plötzlich: »Sie sehen erschöpft aus.« Das war zu viel. Augenblicklich stiegen mir Tränen in die Augen. Ich wollte nicht weinen, nicht jetzt und nicht hier. Was hatte sie gesagt? Erschöpft? Ich? Ich durfte nicht erschöpft sein. Was war mit mir los? Ich hatte doch schon Schlimmeres gestemmt in meinem Leben als verloren gegangene Portemonnaies. Seit ich denken konnte, hatte ich Arbeit für 3. Den Job, die Kinder, den Haushalt und den ganzen verdammten Rest. Ich biss die Zähne zusammen und grub im Rucksack, als ging es um mein Leben. Da ertastete ich das Portemonnaie. Hastig zahlte ich, warf die Lebensmittel in den Wagen, schob ihn zum Packtisch. Und dann stand ich an diesem Packtisch. Mit dem vollen Einkaufswagen. Ich wollte die Sachen einpacken, wollte gehen. Nach Hause. Doch etwas hatte sich verknotet. Ich betrachtete das Stück Butter, das ich in der Hand hielt. Wie war es in meine Hand gekommen? Wozu brauchte man Butter? Der Boden wankte. Wurde ich verrückt? Das Piepen der Scanner, das Summen der Kassen, die Stimmen der Menschen, das grelle Licht, der Lärm, alles vermischte sich mit meiner Angst zu etwas Unüberwindbarem.
Ein Ausschnitt aus dem Buch von Doris Bevernitz, Das Geheimnis der Langsamkeit, gelesen von Nadine Kettler. Frau Bevernitz, ganz freiwillig haben Sie die Langsamkeit also nicht in Ihr Leben gelassen. Was Sie da beschreiben, war der Beginn eines Burnouts beziehungsweise einer Depression. Würden Sie sagen, es lag auch an Ihrer damaligen Lebensführung, dass es dazu gekommen ist?
Unbedingt. Also genau genommen war dieses Ereignis, mit dem das alles begann, eine logische Folge meines Lebensstils. Ich habe mit 16 meine Ausbildung gemacht als Krankenschwester. Und seit ich 18 war, habe ich immer gearbeitet voll und immer zu viel und immer zu schnell.
Und Kinder hatten Sie auch?
Und 2 Kinder hatte ich auch, war alleinerziehend. Also es war die Dauerüberforderung eigentlich und der Stress über Jahre. Dazu kommt, ich bin eine ziemliche Perfektionistin. Ich habe gelernt, dass man 100% bringt und ich habe da nie drüber nachgedacht. Das war für mich das Normale. Und mit diesem Erlebnis, was in der Geschichte beschrieben ist, bin ich zum ersten Mal gegen so eine Wand gerannt.
In dem Text klingt auch sowas wie Scham an. Also ohne Leistung keine Existenzberechtigung.
Auf jeden Fall. Also darauf war ich natürlich auch stolz, dass ich so viel geschafft habe. Und die Marktwirtschaft ist auch eine Gesellschaftsform, die Menschen braucht, die funktionieren. Und wer nicht mehr funktioniert, ist draußen. Und das ist natürlich so ein Teufelskreis. Also man will auch dazugehören.
Konnten Sie denn noch arbeiten?
Ich habe es immer wieder versucht. Ich bin dann krank geworden, habe eine Krankheit nach der anderen gekriegt und bin dann auch krank arbeiten gegangen. Wieder eine Woche arbeiten, dann wieder 3 Wochen krank, wieder 2 Wochen arbeiten, wieder 5 Wochen krank. So ging das 1,5 Jahre. Und eigentlich erst dann habe ich begriffen, dass es nicht mehr so weitergeht.
Das heißt, Krankheiten, die eine klare körperliche Diagnose hatten, konnten Sie anerkennen, aber
genau.
Eine Depression überhaupt nicht.
Genau. Ich habe gedacht, na, das geht ja wieder vorbei und dann funktioniere ich wieder. Also ich wollte nicht von diesem Selbstbild weg. Ich wusste nicht, was ich denn bin. Ja,
ja, Sie schreiben, ich war in die Langsamkeit gefallen wie ein Tropfen ins Meer. Wie sah das konkret aus?
Ja, das ist ganz schwer zu beschreiben. Also wer das noch nicht selbst erlebt hat, kann das eigentlich gar nicht nachvollziehen. Also ich habe ewig für alles gebraucht, war immer wieder zutiefst bleiern erschöpft, musste mich hinlegen. Ich habe mich verloren, wie ich vorher war. Und die Leute haben ja auch ganz unterschiedlich darauf reagiert. Also es wird immer mal wieder als Faulheit verstanden oder als Charakterschwäche. Ich habe auch Zuwendung gekriegt, aber je länger es gedauert hat, umso schlechter konnten die Leute auch damit umgehen und ich selbst ja auch.
Ja, 3 Wochen sagen die meisten noch, okay, sie muss sich mal ausruhen, Genau. Sie hat jetzt viel gemacht. Aber wenn man danach dann nicht wieder auf dem Damm ist,
dann wird schon komisch geguckt.
Sie haben damals dann auch eine Freundin auf dem Dorf besucht, um eine kleine Luftveränderung sozusagen zu bekommen. Tagsüber hat sie gearbeitet und sie hatten dann viel Zeit, um spazieren zu gehen. Und da kam es zu einer interessanten Begegnung. Hören wir mal weiter.
Ich versuchte, mich abzulenken. Machte Spaziergänge, lief über Felder und Wiesen, durch den Wald, umrundete das Dorf. Bald kannte ich jeden Baum und jeden Stein. Auf diesen Spaziergängen fiel mir ein verwilderter Acker auf. Wegerich, Brennnesseln, Huflattich und Winden wuchsen wüst durcheinander. Die angrenzenden Felder waren vorbildlich bestellt. Gemüse und Korn in Reih und Glied. Der unbebaute Streifen nahm sich aus wie eine Störung im Gesamtbild. Warum wurde er nicht genutzt? Das Wetter war gut, viel Regen, viel Sonne. Die Frühlingssaat hätte längst ausgebracht sein müssen. Gehörte dieses Stück Land niemandem? Am 5. Tag kam auf dem Feldweg ein Mann auf mich zu. Er war um die 60, trug Gummistiefel, eine braune Korthose und rauchte Pfeife. Er blieb stehen, um auf seinen Dackel zu warten, der offenbar keine Lust hatte, sich zu beeilen. Es war das erste Mal, dass ich hier jemanden traf. Der Mann wünschte mir einen schönen Tag. Wir kamen über seinen Hund ins Gespräch. Ich war froh, dass der Mann mich nicht nach meiner Erschöpfung fragte, dass er mich wie einen normalen Menschen behandelte. Wie einfach es doch war, mit Fremden ins Gespräch zu kommen, die nichts von einem wussten. Über uns sangen die Lerchen. Ich hockte mich hin und streichelte den Dackel. Der Mann sprach vom Wetter, das in diesem Jahr gut für Kartoffeln und Rüben sei, davon, dass der Sommer wohl feucht werden würde und wir einen schönen Herbst bekämen. Ich fragte ihn nach dem Feld, ob das denn niemandem gehöre. Es sei doch ein Jammer, meinte ich, dass das so verwildere. Verwildert? Fragte er. Nun, das Unkraut, entgegnete ich, das ist doch schade drum. Schade drum? Meinte er. Sie verstehen nichts von Landwirtschaft, oder? Er deutete auf den Unkrautacker. Das ist meiner, sagte er. Haben Sie Zeit? Die hatte ich. Der Mann ging am Rand des wilden Ackers entlang. Ich folgte ihm bis zu einem Haus. Von hier sah man, dass es rings um sein Anwesen 4 Ackerflächen gab. 3 davon waren bewirtschaftet. Auf einer sah ich Kartoffelblätter, auf der 2. Kürbispflanzen, auf der 3. Kohlrüben. Und der darf sich ausruhen. Er bückte sich und nahm eine Handvoll Erde auf. Sehen Sie? Dunkelbraun. Satte Erde. Ich nickte. Das mache ich seit 20 Jahren so, sagte er. Alle 4 Jahre darf sich einer meiner Äcker erholen. Brachzeit. Sie glauben nicht, wie gut der nächstes Jahr trägt. Für 1 Jahr nutzlos zu sein, meinte er, tue jedem Boden gut. Weil es ein Irrtum sei, ununterbrochen Erträge haben zu wollen. Dabei verarme der Boden und könne nur noch mit Hilfe von Dünger etwas hervorbringen. Folglich brauche man ständig mehr Dünger, weil die Erde keine eigenen Nährstoffe mehr habe. Ich hätte immer weiter zuhören können. Brachliegen fühlte sich so schrecklich an. Es sah so unnütz aus. Aber es war nicht unnütz. Der Dackelbesitzer und ich verplauderten den ganzen Nachmittag miteinander. Tranken Kaffee, aßen Kuchen, begutachteten seine Apfelbäume, beobachteten Bienen und sahen dem Hund bei der Mäusejagd zu. Und obwohl wir nicht ein einziges Mal über mein Burnout gesprochen hatten, sagte er beim Abschied: Nicht vergessen. Immer mal ausruhen.
Die Szene zeigt, wie sehr sie in ihrem alten Denken gefangen waren und dass es gar nicht so leicht ist, seine Werte zu ändern und sein Verhalten. Sie schreiben: Ich musste erst lernen, mit meinem neuen Leben umzugehen. Es war wie Laufen lernen. Wie macht man Pausen? Was tut mir gut? Was haben Sie konkret verändert?
Nach anderthalb Jahren habe ich dann tatsächlich meine feste Stelle gekündigt, was für mich ein Riesenschritt war, eine Riesenkonsequenz und mit großer Angst verbunden natürlich auch, weil ich gar nicht wusste, wie es weitergeht.
Und hatten nichts Neues, also keine neue Stelle?
Nee, ich hatte keine Alternative. Ich bin sozusagen ins Nichts gegangen dann nach diesen anderthalb Jahren. Aber ich wusste, es geht so nicht mehr weiter. Ich habe wieder mehr geschrieben. Also ich habe immer geschrieben in meinem Leben. Und seit dieser Zeit habe ich dann auch wieder tagsüber mehr geschrieben. Sonst habe ich das nachts gemacht. Und im Schreiben habe ich natürlich sehr viel reflektiert und mir existenzielle Fragen gestellt auch. Also was will ich mit meinem Leben noch machen? Ja, ich war ja erst 45. Was kann ich überhaupt noch arbeiten? Ja, einfach viel nachgedacht, was gibt's außer dem, wie ich bisher gelebt habe, noch. Und erst in diesem Prozess des Nachdenkens, was ich denn will jetzt mit meinem Leben, ist mir aufgefallen, das ist ja das, was ich überhaupt immer zu mache.
Und was Ihnen auch gut tut?
Was mir gut tut. Also wenn ich schreibe, dann fordere ich mich, aber ich überfordere mich nicht. Ich mache das in meinem Tempo und darauf bin ich dann in diesen Jahren gekommen, dass ich das machen will und muss.
Aber Sie wussten ja noch nicht, ob Sie damit Erfolg haben.
Nee. Das kann man nicht wissen.
Das heißt, das war dann ein erster Schritt in Richtung Leben jenseits von Erfolgskriterien, jenseits von Leistung.
Ja.
Und das haben Sie dann ausgehalten. Also man muss ja da auch seinen Tag selber strukturieren und sich immer wieder neu hinsetzen und kriegt keine Resonanz.
Naja, es gibt eine Resonanz. Also zu wissen, man will was Bestimmtes ausdrücken und wenn man das dann schafft, dann ist es auch eine Art von Erfolg. Es ist nicht der Erfolg, der Geld bringt und der Erfolg, der äußerlich anerkannt ist erstmal. Aber es ist so eine innere Zufriedenheit, ja. Und die hatte ich ja die ganze Zeit in den anderen Berufen nicht, weil da hatte ich mein Arbeitspensum vorgegeben, da musste ich was schaffen. Und jetzt ist es zum ersten Mal so gewesen, dass ich selber mir was vorgenommen habe. Und das war dann zum ersten Mal so ein Gefühl von, ja, das ist meins, ja, das will ich machen. Deswegen sind so viele Geschichten auch aus meiner Kindheit in dem Buch gelandet, weil das war ja die Konsequenz aus diesem Burnout, dass ich viel nachgedacht habe darüber, wie kam es überhaupt dazu. Und da ist mir aufgefallen, dass das mit der Geschwindigkeit zu tun hat, in der ich lebe. Und ich habe mich gefragt, habe ich immer diese Geschwindigkeit gehabt oder gab es auch andere Zeiten? Und ich habe mich erinnert, dass ich Momente hatte, wo ich überhaupt noch kein Zeitgefühl hatte. Also ich musste immer um 6 zu Hause sein, da haben die Glocken in der Kirche geläutet. Wenn die Glocken geläutet haben, bin ich nach Hause gegangen. Und vorher hatte ich keinen Gedanken an diese Glocken. Und das ist sowas Wunderbares, dieses Zeitgefühl gar nicht zu haben. Also ich erlebe das heute, wenn ich schreibe, stelle ich mir meistens einen Wecker, so auf 2 oder 3 Stunden und denke nicht mehr an die Zeit. Dann bin ich ganz in dem, was ich tue.
Mhm. Die Kindheit enthält aber ja auch Indikatoren, wie der Zeit- und Leistungsdruck überhaupt entstanden ist. Wie war das bei Ihnen?
Also meine Mutter war ja Vertriebene, die stammt aus Böhmen. Die ist mit 17 Jahren auf der Flucht gewesen, 3 Monate zu Fuß unterwegs und ist in einer Gegend angekommen, die sie überhaupt nicht kannte. Und wie das bei Flüchtlingen so ist, sie versuchen sich überanzupassen. Ja, so war das bei meiner Mutter auch. Sie hat immer versucht, besser zu funktionieren und mehr zu leisten als alle anderen Leute um sie rum, damit sie anerkannt wird. Und das hat sie mir vorgelebt.
Träum nicht. Es ist ein Sonntagmorgen, als ich die Stimme höre. Unsere Familie sitzt am Frühstückstisch. Ich halte die zarte chinesische Tasse mit dem Rosenmuster in der Hand und bin in die Farbe des Tees vertieft. Es sieht wunderschön aus, wenn sich der Zitronensaft darin verteilt. Die Aufforderung, nicht zu träumen, kommt von meiner Mutter. Wahrscheinlich hatte sie mich gerade etwas gefragt und ich habe nicht geantwortet. Meine Mutter mag es nicht, wenn man unaufmerksam ist. Träumen und Trödeln gelten ihr als schändlich. Vielleicht liegt es daran, dass meine Mutter im Mai 1945 17 war. Anpacken, darum ging es. Sie räumte die Kriegstrümmer weg, baute ein kaputtes Land auf. Für Träumen war keine Zeit. Wer rastet, der rostet, sagte sie. Oder Müßiggang ist aller Laster Anfang. Oder ausruhen kann ich mich, wenn ich tot bin. Sie versorgte uns Kinder, pflegte ihre alten Eltern, arbeitete Vollzeit, nähte Kleider und Jacken, kochte, wusch, bügelte, schlachtete Hühner, gab Nachbarskinder Nachhilfeunterricht, reparierte Wasserhähne und kaputte Fahrräder, fing wild gewordene Kaninchen ein und bewirtschaftete einen riesigen Garten. Heute scheint es mir schier unglaublich, was sie alles an einem einzigen Tag schaffte.
Wie lange liegt Ihr Burnout zurück?
Das sind jetzt 15 Jahre. Ich war 45.
Das Buch über die Langsamkeit haben Sie aber erst jetzt, also viel später geschrieben.
Viel später.
Ist das Thema geblieben?
Ja, es ist immer wieder Thema. Also ich rutsche immer wieder über andere Wege in diese Selbstüberforderung hinein. Seit 2010 bin ich freiberufliche Autorin. Und auch da muss ich immer wieder lernen zu sagen, wenn es heißt, also wir hätten den Text gerne in 3 Wochen, dann sage ich, okay, dann gebe ich immer noch was drauf und sage, ich brauche 5 Wochen. Mhm. Obwohl ich das immer noch gar nicht weiß. Aber das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, dass ich mir selber Puffer einbaue, dass ich Pausen mache und so weiter. Ganz rational, dass ich zum Beispiel eine Mittagspause einlege, einmal um Block gehe oder in den Garten und nicht schreibe. Und dass ich das Buch jetzt erst geschrieben habe, hat damit zu tun, dass ich diese vielen Jahre gebraucht habe, um das Thema so klar zu greifen auch. Mhm. Man ändert sein Leben nicht von einem Tag auf den anderen.
Fast alle, die in vielen beruflichen und familiären Aufgaben stecken, sehnen sich ja nach Ausruhen und folgen der Idee, wenn ich mich jetzt ordentlich beeile und richtig anstrenge, dann kann ich später am Tag mal in Ruhe Pause machen.
Das ist der große Irrtum.
Ja, worin liegt da die Fehlannahme?
Ich kenne das gut, also die To-Do-Listen abarbeiten und dann Pause machen. Aber To-Do-Listen haben die Eigenschaft, dass sie nie alle werden.
Ja.
Das ist einfach so. Unser Leben ist so vielfältig, als dass wir mal alles abgearbeitet haben. Und wenn wir uns nicht für das Pause machen entscheiden, als was Existenziellem, was wir brauchen, dann wird die Pause nie von alleine kommen. Also wir sind sehr geprägt von der Struktur unserer Gesellschaft, die uns sagt, dass man immer zu was machen muss.
Ja. Nehmen wir mal Ihren Garten. Der Garten taucht immer wieder in Ihrem Buch auf. Der ist ja eigentlich ein Lebenselixier. Und gleichzeitig kann so ein Garten einen enorm vor sich hertreiben,
ja,
wenn man perfektionistisch ist.
Wenn man perfektionistisch ist. Und wenn man auch seinen Nachbarn gefallen möchte, die auch alle sehr ordentliche Gärten haben. Das ist natürlich auch ein Thema. Aber auch da, also wenn man sich mal Zeit nimmt, mein Lieblingstier ist zum Beispiel der Regenwurm. Also wenn man sich mal Zeit nimmt, einen Regenwurm zu beobachten, das ist ein so faszinierendes Tier. Die sind sehr langsam und was die alles können, es ist so unglaublich. Da merkt man, dass der Garten eigentlich ein Lehrbuch der Langsamkeit ist. Zu erleben, wie die Pflanzen das machen, ja, sich einfach hinzugeben an dem Moment. Und wenn man im Garten ist und es täglich erlebt, dann macht das auch was mit einem. Also die streben ja auch nicht nach irgendwas, was sie sein wollen, sondern die sind einfach.
Würden Sie sagen, dass das eine der wichtigsten Lektionen aus dem Burnout war? Also praktisch die Voraussetzungen so zu schaffen, dass sie einen nicht in die Geschwindigkeit zwingen?
Ja, und das Bewusstsein zu haben, dass die Gefahr sehr groß ist, dass man immer wieder dort landet, weil von allen Seiten direkt oder indirekt impliziert wird, dass man so zu sein hat. Wir sind nun mal auf Belohnung und Belohnungssysteme aus als Menschen und wer viel leistet, wird am meisten belohnt. Die anderen müssen sehen, wie sie mit ihrer merkwürdigen Rolle klarkommen. Und wenn man sich da nicht entscheidet, das eigene Tempo zu leben, dann wird man immer wieder da reinrutschen.
Das heißt, die Entscheidung dafür ist immer auch ein bisschen gegen den Strom schwimmen.
Ja, und Außenseitertum und auch Einsamkeiten auszuhalten, das gehört dazu. Als ich die feste Stelle gekündigt habe, da haben viele die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, das kannst du doch nicht machen und wie soll es dann jetzt weitergehen? Und ich hatte selber ja auch die Ängste, dann werde ich auf der Straße landen, ich werde verarmen, ja, und so weiter. Mit diesen Ängsten schüren wir unser Funktionieren. Ja? Und dass wir immer denken, wir brauchen so viel, dass das ein Irrtum ist, das war für mich auch ganz entscheidend. Also das Leben zu erleichtern von der Last des Machenmüssens und auch von der Last des Habenmüssens. Mhm. Das gehört auch zu den Erfahrungen dazu, die mir ganz wichtig sind. Also das Bewussthaben, wie wenig wir eigentlich wirklich zum Leben brauchen, das ist sehr wenig.
Erleichternd.
Ja, erleichternd wenig.
Wie wichtig war bei Ihrer Entwicklung die Erfahrung der Endlichkeit?
Sehr wichtig, weil die Krankheiten, die ich im Burnout hatte, also die ich körperlich ausgedrückt habe, die haben mich schon auch an den Rand gebracht und haben mir auch klargemacht, wie schnell so ein Leben auch vorbei sein kann. Dann merkt man ja auch, wie kostbar so ein Tag überhaupt ist oder so ein Lebenstag. Wenn einem klar wird, dass es jederzeit vorbei sein kann, und das ist ja so. Wir verdrängen zwar mal den Tod, aber er ist ja eigentlich immer präsent. Mhm. Und ich hatte ein Erlebnis, das war 2001, in der Wüste, wo ich sehr mit der Endlichkeit konfrontiert wurde. Und dieses Erlebnis hat mich eigentlich auch wesentlich umgekrempelt. Ich bin also aus diesem Urlaub als ein ganz anderer Mensch zurückgekommen.
Hören wir einen letzten Ausschnitt.
Unter der großen Geborgenheit des Himmels machte ich mich am 10. Tag auf. Hohe Wanderschuhe an den Füßen, Wasserflasche im Rucksack, Leinenmütze auf dem Kopf. Immer schön umgucken, nicht die Hütte aus den Augen verlieren. Eigenartig dieses Rieseln, wenn meine groben Schuhe den goldroten Sand berühren und ihn zur Seite schieben. Tiefes Einsinken, Zeitlupen gehen. Da sehe ich sie. Knapp einen Meter von mir entfernt. Sie ist circa 70 Zentimeter lang, leuchtend gelb und sehr dünn. Sie hebt den Kopf und schaut mich an. Ich erstarre. Der Angstschweiß bricht mir aus. Ich rühre mich nicht. Die Schlange rührt sich auch nicht. Sie liegt da, im Sand, mit erhobenem Vorderteil. Ihr Körper ist eine einzige gespannte Aufmerksamkeit. Mein Kopf ist leer. Ich stehe so still ich kann, wage nicht einen Schritt vor oder zurückzugehen. Ich weiß nichts, gar nichts von Schlangen. Warum habe ich nie etwas darüber gelesen? Nur nicht bewegen. Ich verliere das Zeitgefühl. Stehe ich eine Stunde so? Zwei? Meine Lippen spannen sich. Meine Zunge fühlt sich an wie Sandpapier. Was denkt eine Schlange? Beißt sie ohne Grund? Braucht sie einen Anlass? Und vor allem, würde ich es dann noch bis zur Hütte schaffen? Ich entschuldige mich im Geiste bei allen, denen ich etwas schuldig geblieben bin. Ich denke an meine Kinder. Gott sei Dank sind sie erwachsen. Ein Stillleben im Wüstensand. Zwei reglose Kreaturen. Glühende Mittagssonne. Mein Körper wirft keinen Schatten mehr. Ich schließe die Augen. Lange kann ich nicht mehr stehen. Meine Beine zittern vor Schwäche. Ich kann nicht mehr schlucken. Und auf einmal verlässt mich die Angst. Geht einfach weg. Und ich bin angefüllt mit Dankbarkeit von oben bis unten. Mit Dankbarkeit für mein prallvolles Leben, so reich an Liebe und Freude. Ja, ich bin einverstanden zu gehen, wenn es denn sein soll. In diesem Moment rührt sie sich. Langsam wendet die Schlange ihre Augen von mir ab, dreht den Kopf und lässt ihn im Zeitlupentempo Richtung Boden sinken. Wie eine kleine Welle gleitet sie lautlos davon. Wie ich zur Hütte kam, weiß ich nicht mehr. Heute brauche ich, egal wo ich bin, nur die Augen zu schließen und alles ist wieder da. Die Stille und die Dankbarkeit, die Hitze und der Duft, der Himmel und der Sand. In der Unendlichkeit der Wüste bin ich klein und mit mir meine Angst. Das trägt mich.